Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich, an der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät. Und heute darf ich einen großartigen Schweizer Schriftsteller hier unten bei uns in der Nonnengruft begrüßen. Herzlich willkommen, Franz Hohler.
Danke.
Wenn man in der Schweiz lebt, dann kennt man sie oder sollte sie zumindest, finde ich, ganz dringend kennenlernen. Ich habe sie kennengelernt, als mein erster Doktorand mir auf eine Frage mit "Ich sage nüt" antwortete und damit dann eben René zitiert hat, mit dem sie ja jahrelang eine Kindersendung publiziert haben. Und mein heute 22-jähriger Sohn ist mit Chipo aufgewachsen.
Schön, freut mich.
Ja, ja. Mich auch und ihn auch, denn als ich ihm erzählte, dass ich sie treffen darf, sagte er, ja, das ist ja mal ein sehr interessanter Mensch.
Oh, hoffentlich kann ich diesem Anspruch gerecht werden. Ja?
Da bin ich sicher. Ich glaube, Sie haben so viel Vorschusslorbeeren bei ihm, Sie können ihn nicht mehr enttäuschen.
Sind gefährlich, Vorschusslorbeeren.
Gut, also dann entsorgen wir die Vorschusslorbeeren. Ja. Meine Freundin hat als Chirurgin noch eine ganz andere Seite von Ihnen kennengelernt. Die hatte einen ihrer schönsten Arbeitstage, als Sie im Spital mal für Ihre Frau Cello gespielt haben.
Ach so.
Das verbindet sie mit Ihnen.
Yeah.
Und mein Kollege, der bekommt heute noch die Röte ins Gesicht, wenn er an ihren Namen denkt, denn der hat seine erste Anwandlung von Zweckrationalität mit Ihnen erlebt. Und zwar wollte er als 9-Jähriger unbedingt eine Autogrammkarte von Ihnen und hat dann möglichst schnell, ohne Sorgfalt, eine grün-blaue Schlange gezeichnet. Die hat er an sie abgeschickt, obwohl seine Mutter fand, das sei eigentlich keine wirklich gute Zeichnung hier. Und war dann unglaublich beschämt, als er tatsächlich von ihnen eine Karte bekommen hat.
Also, nicht erfreut?
Ich glaube, vor allen Dingen peinlich berührt, weil er das Gefühl hat, er hätte sich eigentlich mehr Mühe geben müssen.
Na.
Sie sind viel, Sie haben sich selber mal einen Allgemeinpraktiker genannt. Und Sie sind auf jeden Fall ein Autor, der ganz offensichtlich von religiösen Figuren und Themen fasziniert ist. Also bei Ihnen gibt es Gott und den Teufel, also es gibt diverse Schöpfungsgeschichten. Es gibt Räucheropfer zu beobachten und ein Heilungsritual. Es werden Klopfgeistphänomene angesprochen. Und es gibt ein Fußballspiel der Lebenden gegen die Toten. Und noch eine ganze Reihe von anderen Themen, die man sonst in religiösen Mythen und Erzählungen wiederfindet. Und mich beschäftigt, seit mir das sehr auffiel, was sie daran fasziniert. Sie sagen ja von sich selber, sie sind kein religiöser Mensch jetzt im traditionell christlichen Sinne. Aber Gott und der Teufel spielen eine große Rolle bei ihnen.
Ja, Gott und der Teufel, die gehören, wie soll ich sagen, die gehören zum Mobiliar der Welt.
Ja. Seit der Schöpfung.
Seit der Schöpfung, ja. Und die, ja, wenn Sie auf die biblischen Figuren anspielen, die ab und zu auftauchen in meinen Arbeiten oder in meinen Geschichten, dann hängt das schon damit zusammen, dass das unsere Herkunft ist hier, ein Teil unserer Geschichte. Ich wurde christlich erzogen und kam mit all diesen Geschichten schon als Kind in Berührung, in der Christenlehre, wie man damals sagte. Ja.
In der christkatholischen Kirche.
In der christkatholischen Kirche, Olten, ja, eine Minderheitenkirche, die sich, was haben wir heute denn, wobei das im Podcast spielt das keine Rolle, aber heute ist der 8. Dezember, das ist Mariä Empfängnis. Mhm. Das war der Grund, weshalb sich die Christkatholiken getrennt haben von den Römisch-Katholiken. Mhm. Beim Konzil 1871, wo man beschloss, dass auch Maria unbefleckt empfangen wurde.
Ja. das war
und da gab es eine Gruppe, die hat gesagt, nein, das steht nirgends so geschrieben, das wollen wir nicht. Und auch dann die Unfehlbarkeit des Papstes als weiteres Dogma, die haben das nicht anerkannt und haben dann eine Kirche gegründet, die eine Art Katholizismus-Light ist. Mhm. Nicht? Mit aber auch die Messe in der Liturgie, die Messe in der jeweiligen Landessprache abgehalten. Und Olten war eigentlich das Zentrum des schweizerischen Christkatholizismus. Und dort bin ich zur Kirche gegangen, war eine Weile lang Messdiener und kam dadurch in Berührung mit all diesen, mit den biblischen Geschichten. Und das hat sich, das gehört zum gedanklichen Vorrat, denke ich, von den meisten, die hier leben, hier in Europa
die vom Christentum geprägt sind
oder geprägt waren. Deshalb sind mir eigentlich die biblischen Figuren immer willkommen.
Also die gehören im Grunde genommen zu dem Inventar, mit dem Sie dann arbeiten.
Ja, sie sind irgendwo in meiner großen Wohnung. Gibt es ein Zimmer, wo sie alle sitzen.
Ich habe aber den Eindruck, dass die häufig doch noch für mehr stehen. Also es gibt Sie haben ja mehrere Schöpfungsgeschichten geschrieben und es gibt einen Text oder ein Interview mit Ihnen, an das ich mich erinnere, wo Sie sagen, bei der Schöpfung muss nicht nur Gott, sondern auch der Teufel seine Hand mit im Spiel gehabt haben und wo Sie darauf verweisen, dass für Sie diese beiden Seiten, also das Gute wie das Böse, eigentlich immer eine Rolle spielen. Und das scheint mir doch was sehr Grundlegendes zu sein, was über ein Inventar hinausgeht.
Ja. Nein, es sind Vorstellungen über die Strukturen unseres Lebens. Und das Gute ist nicht denkbar ohne das Böse.
Ja.
Die halten sich im Gleichgewicht. Ich habe auch mal diese Geschichte geschrieben vom Autostopper, wo der Teufel Autostopp macht.
In Bellinzona,
richtig. Und dann wird er mitgenommen von einem jüngeren Mann in einem Amerikanerwagen mit langen Haaren und sanftem Blick und sagt, er wolle nach Rom. Und der Fahrer sagt dann, ja, dorthin fahre er auch. Und Teufel fragt, kennen wir uns nicht von irgendwoher? Und der Fahrer sagt, ich glaube, wir haben uns zuletzt in der Wüste gesehen. Und hob freundlich seine durchlöcherte Hand. Und dann sagte er, fahre auch nach Rom, um den Papst zu erschrecken. Teufel fragt, kann ich mitkommen? Aber gern, sagte der Fahrer, zusammen sind wir stärker. Beide lachten und Jesus gab Gas.
Ja, das ist eine Geschichte, an die ich immer denken muss, wenn ich in Bellinzona bin.
Ah ja, sehr schön. Ich habe Bellinzona nur gewählt, weil ich dort mal ganz lang Autostopp gemacht habe und niemand hat mich mitgenommen.
Also die beiden gehören zusammen und das hat was Erschreckendes oder einfach eine Beobachtung?
Es ist beides und natürlich ist das Böse ist erschreckend. Also wenn man hört und sieht, wie die russische Armee die Ukraine zu erobern und eigentlich zu vernichten versucht und sieht, wie die Schulen bombardieren oder Kindergärten und einfach wahllos oder vielleicht eben doch gewählt, nicht? Mhm. Die heutigen Geschosse sind ja ziemlich zielgenau. Dann fragt man sich schon, wie kann man so böse sein? Es ist schwer vorstellbar, dass man sowas tun kann, ohne sich zu überlegen, was auf der Seite des Ziels dann passiert. Und ich denke, damit, mit diesem, ich sage jetzt mal, Gleichgewicht zwischen Gut und Böse, müssen wir irgendwie klarkommen und versuchen, Inseln des Guten zu schaffen. Ja. Inseln des Menschlichen zu schaffen. Und die als Gegengewicht, aus Gegenwelt eigentlich, mhm, zur Welt, die vom Bösen regiert wird, aus Gegenwelt auszurufen geradezu. Ja.
Das heißt, mit Ihren Geschichten schaffen Sie ja dann auch ein Stück weit eine Gegenwelt, ohne die Realität zu verleugnen.
Ja, Geschichten sind immer Gegenwelten, nicht? Wo man sich vorzustellen versucht, wie etwas sein könnte oder wie etwas verlaufen würde. Was wäre, wenn? Das ist die Urfrage eigentlich jeder Erzählung, mhm, oder jeden von allen, die etwas zu erzählen haben oder die etwas zu erzählen versuchen.
Welche Geschichte von Ihnen ist Ihnen denn da besonders wichtig, wenn Sie daran denken?
Ja, ich habe jetzt keine persönliche Hitliste, aber soll ich eine vorlesen?
Ja, gerne.
Zum Beispiel.
Ich habe einen reichen Vorrat hier, aber vielleicht haben Sie auch einen mitgebracht.
Einfach weil wir vom Krieg sprachen. Eine Geschichte, die heißt Die Taube. Eine Taube flog über das Kriegsgebiet und wurde vom Rotorblatt eines Kampfhelikopters zerfetzt. Eine ihrer schönen weißen Federn schwebte in den Hof eines Hauses, wo sie von einem Kind aufgelesen wurde. Kurz darauf mussten die Großeltern und die Mutter mit dem Kind flüchten. »Wir nehmen nur das Nötigste mit«, sagte die Mutter, raffte ein paar Kleider zusammen und stopfte sie mit ihren Dokumenten und etwas Geld und Schmuck in einen Koffer. Der Großvater füllte zwei Flaschen mit Wasser, die Großmutter packte das letzte Brot, einige Äpfel und eine Schokolade ein. Das Kind nahm die Feder mit.
Danke. Ich habe oft für mich den Eindruck, dass man unterscheiden muss zwischen dem, was anderen Menschen passiert, was man nicht relativieren darf oder sollte an Schmerz, und das, wie man seine eigenen Erfahrungen bewertet. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie sehr früh beschlossen haben, die Dinge, die Ihnen geschehen, in erster Linie mal spannend und interessant zu finden. Das hatte dann Konsequenzen für einen Krankenhausaufenthalt, glaube ich, den Sie als kleiner Junge hatten.
Ja, Sie sind gut informiert, sehe ich. Ja. Diesen philosophischen Entschluss, mhm, habe ich gefasst, als ich 12 Jahre alt war, alles, was mir passiere, gut und interessant zu finden. Und kurz darauf wurde ich sehr schwer krank, musste ins Kinderspital Zürich von Olten aus, wo ich wohnte. Der Kinderarzt hat mich an einem Sonntag in seinem eigenen Wagen dorthin gefahren, mhm, weil er sah, wie dramatisch das die Erkrankung war. Und ich glaube, diese Einstellung damals hat mir geholfen, hat mir mindestens so sehr geholfen wie die Behandlung im Kinderspital, zu überleben. Mhm. Ich habe erst später gehört, das war ein neues Syndrom damals, dass die meisten Kinder daran gestorben sind.
Das ist eine dramatische Geschichte, aber gleichzeitig eine, die jetzt durch Ihre Erzählung bei mir dazu führt, dass ich tatsächlich mich bemühe, wenn bei mir der Anflug von schlechter Laune kommt, aufgrund irgendwelcher Geschehnisse, privater oder beruflicher, ich diesen Satz von Ihnen im Ohr habe, die Dinge erstmal gut und spannend zu finden. Und manchmal hilft es bei schlechter Laune, jetzt einen Sprung sozusagen. Wir sind heute ja im Advent, wenn wir das aufnehmen, den Podcast, Sie haben das schon angesprochen, den Feiertag heute. Aber wenn wir ausgestrahlt werden, dann ist der 1. Januar. Also Neujahr.
Schön.
Ja. Und mir ist bei Ihren Geschichten immer wieder aufgefallen, dass Vergangenheit eine Rolle spielt, die wir auch wirklich immer mitnehmen in unsere Gegenwart. Also wie zum Beispiel bei dem Roman Das Päckchen oder bei dem Roman Es klopft. Also wo eine Vergangenheit, die verschwiegen wird über viele Jahrzehnte, dann schleichend oder klopfend ans Licht kommt oder über Jahrhunderte vielleicht sogar zum Teil. wie bei dem Päckchen.
Uns einholt,
ja. Genau. Also wir nehmen die Vergangenheit immer mit und gleichzeitig so bei Neujahr ist doch auch immer das Gefühl wirklich von Neuanfang. Wie so ein neues Schulheft. Also heute haben die Kinder zum Teil Laptops. Da nimmt man leider dann auch durch das Überspielen der Daten das Alte mit. Aber dieses neue Heft mit leeren Seiten. Und dieses Gefühl habe ich jedes Mal an diesem 1. Januar. Und ich habe mich eben gefragt, was für Sie Neuanfang bedeutet.
Ich habe zum Jahreswechsel ein Gedicht geschrieben. Neujahr. Wenn du das alte Jahr verlässt, nimm einen Traum mit. Schreib ihn dir auf und steck ihn ein. Und wenn du einen Ausweis brauchst zum Eintritt in das neue Jahr, dann zögere nicht und zeig ihn her.
Haben Sie das Gedicht für sich geschrieben?
Ich schreibe jedes Gedicht für mich und wenn es gut genug ist, ist es auch für die anderen, ja.
Und geht es Ihnen so? Zeigen Sie es her?
Ja, es ist eigentlich eine Aufforderung, seinen Träumen zu vertrauen. Ja. Oder seinem Innenleben zu vertrauen. Dem Persönlichen von sich selbst, dem zu vertrauen. Auch den Bildern zu vertrauen, die uns unser Unbewusstes jede Nacht liefert. Und das ist ja auch, jeder Traum ist eine Gegenwelt. Und jeder Traum erzählt eine Geschichte, über die man nachdenken kann und über die man ebenso sehr nachdenken kann wie über die News, die uns täglich bombardieren geradezu und öfters viel zu viel von unserer Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, dass wir unsere eigene Welt dabei zu vergessen drohen.
Ich finde das schon sehr speziell, dass Sie als jemand, der politisch sehr explizit war, immer wieder an wichtigen Schaltpunkten so in unserer Gesellschaft, dass Sie, der eben sowohl was Ökologische, aber auch was das Thema Krieg, Pazifismus, Frieden angeht, auch soziale Ausgrenzung, da haben Sie sich ja immer wieder dazu geäußert. Also Sie haben da sich überhaupt nicht von der Realität zurückgezogen, von der Realpolitik. Dass Sie aber gleichzeitig sagen, oder vielleicht gerade auch deshalb, man muss auch diese Traumwelten sich erhalten.
Ja, denn diese helfen uns, die Realität zu bestehen. Wer keine eigene Welt mitbringen kann, wird erschlagen von der realen Welt. Und der Traum ist natürlich, der geht locker über in eine Vision, wie etwas sein könnte. I have a dream, Martin Luther King, nicht? Und dann kommt seine Vorstellung von einer gerechten Welt. Ein Traum kann sich immer auch auf die Realität beziehen und einen herausfordern, darüber nachzudenken, wie es anders auch sein könnte. Es ist kein Widerspruch für mich. Auch oder woher soll man die Energie nehmen, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, wenn man kein eigenes Substrat hat oder keinen Dünger, auf dem etwas, auf dem man selbst wachsen kann, nicht? Oder auch etwas, an dem man sich freuen kann. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich an dem freut, worüber man sich freuen kann. Erst dadurch sind wir auch der Herausforderung des Elends gewachsen.
Ist das für Sie dann auch eine Ressource, eine Möglichkeit der Resilienz, wenn Sie daran denken, dass Sie 1972 bereits diesen Rap vom Weltuntergang geschrieben haben? Also wir werden das in den Shownotes auf jeden Fall verlinken für alle, die es nicht kennen. Ich bekomme jedes Mal bei den letzten Zeilen eine Gänsehaut, wo Sie die Geschichte des kleinen, dreckigen Käfers beschreiben. Ja. Und am Ende stellen Sie eben fest und Sie erwähnen die Wissenschaft oder die Wissenschaftler, dass eigentlich wir schon mitten in diesem Weltuntergang sind. Das haben Sie 1972 geschrieben.
73.
73.
Ja, Sie haben mir ein Jahr zu viel zugestanden, was sehr freundlich ist von Ihnen.
Und heute ist im Grunde genommen das ja schon viel weiter als damals. Und dass Sie das hinkriegen, dennoch mit einer derartig positiven Ausstrahlung hier mir gegenüber zu sitzen, das finde ich eindrücklich. Liegt das daran, dass Sie sich diese Räume erhalten, also diese Träume?
Ich hoffe, es hat damit zu tun. Es hat mit dem Versuch eines eigenen, einigermaßen erfüllten Lebens zu tun. Und auch da gibt es einen Martin Luther dazu, nicht den Martin Luther King, sondern den alten Martin Luther, dem der schöne Satz zugeschrieben wird: Wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen.
Das passt ziemlich gut zu Neujahr, oder?
Das passt zu Neujahr und das passt auch zu meinem Empfinden. Es drückt mein Empfinden aus. Ich kann den Weltuntergang nicht aufhalten. Aber ein Bäumchen pflanzen kann ich jeden Tag.
Und Sie können immer noch Geschichten schreiben und dichten und vortragen und singen. Spielen Sie noch Cello?
Ja, aber eigentlich nur noch für mich. Also ich bin ja früher mit Cello-Chansons aufgetreten, wo ich mich selbst auf dem Cello begleitet habe. Und das mache ich nicht mehr, aber ich versuche jeden Tag etwas Cello zu spielen. Ich spiele auch in einem Quartett wieder. In meiner Jugend habe ich Streichquartett gespielt. Und als mich eine Nachbarin fragte, ob ich nicht Lust hätte, Quartett zu spielen, sie suchen noch einen Cellisten, das war vor ein paar Jahren, habe ich gedacht, so jetzt, das musst du machen. Das ist etwas fürs Alter, nicht wahr? Und das mache ich sehr gern und tauche sehr gern in die Welt der Musik ein, die eben auch eine Gegenwelt ist und die auch eine andere Vision des Menschen darstellt. Als Sarajevo bombardiert wurde und die Nationalbibliothek kaputtgeschossen wurde, ist in den Ruinen nachher jeden Sonntag ein Cellist aufgetreten und hat die Solosuiten von Bach gespielt. Und das ist die Kraft der Kunst überhaupt, dass sie eine Gegenbehauptung ist, dass sie sagt, die Welt kann auch anders sein.
Vielleicht ist das etwas, was man tatsächlich zum Beginn des neuen Jahres sich wie nochmal eben neu vergegenwärtigen kann. Ich habe mir notiert, dass Sie mal gesagt haben, Sie haben es geschrieben, und zwar in einer Geschichte Neujahr, in dem Band Spaziergänge.
Ja.
Der Dichter ist ein Anwalt des Lebendigen, des Wagnisses. Sie lachen. Was haben Sie damals damit gemeint?
Der Spruch ist nicht von mir, sondern das ist auf eine Gedenksäule für den Dichter Albin Zollinger, der in Oerlikon gewohnt hat und unterrichtet hat. Der war Lehrer an der Sekundarschule und ist ziemlich jung gestorben, 1942. Und dieser Satz ist von ihm. Und der steht auf dieser Säule. Und
dort habe ich ihn zitiert,
weil ich beim Spaziergang dort vorbeikam. Ja, dem ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ich finde den Satz selbsterklärend.
Stimmt, da haben Sie eigentlich recht. Insofern ist es eine dumme Frage von mir. Mir hat sich, glaube ich, diese Frage gestellt, ob das auch ein Satz für mich ist. Und ich bin ja keine Dichterin. Aber ist es eigentlich für mich oder für jeden von uns nicht irgendwie auch ein Auftrag?
Ja, ich denke auch, man muss weder Dichter noch Dichterin sein, um diesem Gedanken nachzugehen. Oder sich zu sagen, ja, ein Anwalt des Lebendigen oder des Wagnisses. Wir alle riskieren zu wenig und geben uns meistens zu rasch zufrieden mit dem Status quo. Für mich würde ich sagen, ein Anwalt des Lebensfreundlichen eigentlich. Mhm. Aus das sehe ich mich. Also.
Das stimmt. Ich glaube, das macht Ihre Geschichten so gut lesenswert, auch wenn man selber in trüber Stimmung ist. Und es sind ja nicht nur lustige Geschichten. Aber Sie haben immer was Lebensfreundliches.
Ich hoffe es, ja. Ja. Es ist letztlich, wenn Sie eben nicht lustig und der Anspruch werde oft gestellt auch an jemand, der satirisch tätig ist oder humoristisch. Es muss lustig sein. Was ist überhaupt lustig? Man könnte auch sagen, Humor ist Trauerarbeit. Mhm. Indem man versucht, aus dem, was einen beschäftigt, aus dem, was einen bedrückt, etwas zu machen, das irgendwo einen Spalt offen lässt in eine Gegenrichtung.
Da sind wir wieder bei der Gegenwelt.
Ja, ja.
Oder bei der Vision und der Traumwelt. Ich bleibe dabei, ich habe den Eindruck, also ich möchte Sie nicht religiöser machen, als Sie sich selber sehen, überhaupt nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass diese religiösen Figuren und diese Transzendenz, die bei ihren Texten immer wieder so wie quer unvermutet manchmal reinschießt, wie zum Beispiel auch in dieser Geschichte der asiatisch aussehenden Frau, die plötzlich in der Waschküche auftaucht, einer Familie und zu dem Gefühl von Bedrohung führt. Man weiß nicht recht, wo sie plötzlich herkommt. Sie verschwindet ja dann auch plötzlich. Es wird ein Parapsychologe engagiert von der Mutter der Familie. Man hat Sorge irgendwie, dass da etwas hereingebrochen ist in diese heile Familienwelt, ohne dass diese Person, so wie Sie sie beschreiben, sie spricht ja auch gar nicht. Sie sagt nur einmal zwei Worte ihren Namen. Ich glaube, Mashun, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ich gebe zu, dass ich es nicht mehr weiß, aber
es kommt doch nicht so darauf an.
Zum Glück sind Sie da und wissen das, ja.
Ich weiß es ja auch nicht mehr genau, aber darauf kommt es eigentlich auch nicht so an, sondern das, was mich fasziniert, ist, dass da immer wie so eine andere Wirklichkeit plötzlich reinbricht, die aber gleichzeitig sehr viel von unserer Realität deutlich macht. Also das Fremde, das auftaucht und plötzlich eine mögliche Bedrohung zu sein scheint. Ohne dass die Person irgendetwas tut. Also man weiß nicht, wie damit umgehen, weil man nicht damit gerechnet hat, weil man es nicht einordnen kann in sein eigenes System. Und das sind letztendlich ja auch religiöse oder spirituelle Erfahrungen, die da beschrieben werden von Ihnen. Ich habe mich gefragt, ob Sie auch anderen Religionen als den christlichen Traditionen in Ihrem Leben begegnet sind. Sie haben einen Text, den ich sehr, sehr schön finde, einen kurzen Text mal geschrieben zu einem Aufenthalt von Ihnen in Usbekistan. Mhm. Und da deuten Sie an, die Begegnung also mit dem Koran, also Sie müssen sich die Schuhe ausziehen, um ihm zu begegnen. Sie beschreiben eine Moschee sehr schön. Das ist das einzige Zeichen, was ich konkret gefunden habe, wo Sie näher in Kontakt kamen. Eben mit einer religiösen Tradition, die nicht aus dem christlichen Kontext stammt. Ja.
Also ich bin mit verschiedenen Religionen in Kontakt gekommen. Also auch mit der hinduistischen zum Beispiel, wo ich immer beeindruckt war über die Gebete. Ich hatte Lesungen dort und häufig gab es vor der Lesung ein kleines Gebet oder eine Zuwendung zur Göttin der Künste.
Ja.
Oder auch, dass man mir sagte, jeder Mensch ist Gott. Alles, was lebt, ist Gott. Was ein schöner Gedanke ist für mich auch. Es ist wie für mich die Frage, ob Jesus Gottes Sohn war, gar nicht wesentlich ist.
Ja.
Weil ich denke, jedes Kind ist Gottes Sohn. Und an Weihnachten feiern wir die Geburt eines Kindes und die Hoffnung, die damit verbunden ist, für dieses Kind und auch, dass dieses Kind etwas bewirken kann im Leben. Ich erzähle Ihnen ein Erlebnis. Ich habe mal versucht, Arabisch zu lernen.
Ich auch.
Ja, und bin, ich habe sogar mehrmals versucht, aber das erste Mal habe ich den Dozenten für Arabisch an der Uni Zürich gefragt, und aber für Privatunterricht. Und dann habe ich nach 2-3 Lektionen gesagt, ich würde gern den Anfang des Koran lesen auf Arabisch. Und ich habe bei ihm zu Hause Unterricht gehabt. Als ich in die Wohnung kam, hat es sehr gut geduftet. Und dann hat er mir gesagt, er sei nicht religiös. Er war, ich glaube, auch politisch aktiv oder war so links wie möglich. Oder aber bevor man den Koran in die Hand nehme, soll man sich waschen. Und er habe gemerkt, dass er das machen muss. Und das ist eben, das ist eine religiöse Prägung. Ich selbst gehe nie in eine Kirche, ohne meine Mütze abzunehmen. Die Frage, ist man religiös oder nicht? Ich glaube, jeder Mensch ist religiös. Man versucht, sich mit einem Sinn zu verbinden, der etwas höher liegt als das, was uns im Alltag umgibt. Ja. In welcher Form das dann passiert, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ich habe übrigens, jetzt kommt mir den Sinn, das erlebt das mit der Mütze. Ich habe einen jüdischen Freund gefragt, der auch nicht religiös ist, habe ich gesagt. Gibt es etwas Ähnliches für dich als Jude? Hat er gesagt, ja, ich esse kein Schweinefleisch. Ich kann nicht. Ja. Und ich denke, es ist wichtig, dass man sich an diese Prägungen immer wieder erinnert, dass man auch an eine Schicht kommt in sich selbst, wo man einen Respekt spürt vor etwas, das man vielleicht gar nicht wirklich definieren kann oder gar nicht mal unbedingt anerkennt. Und diese Dinge nicht zu vergessen, gehört für mich zum Leben.
Würden Sie gerne noch etwas lesen, bevor ich an die Frage, ob er noch als Linguist eine Frage hat?
Ich würde gern noch mal etwas Unveröffentlichtes lesen. Also ich habe es schon ein paar Mal vorgelesen. Eben zum Glauben und zum Unglauben. Gebet der Ungläubigen ist ein Gedicht. Vater der Welt und Sohn, auch du, warum seid ihr so fern in himmlischer Ruh? Wo ist euer Segen, wo ist euer Licht? Wir irren im Dunkeln und sehen es nicht. Wo sind eure Engel, um uns zu beschützen, uns alle, die ratlos da unten sitzen? Warum hört man von euch so lange nichts mehr? Wisst ihr denn nicht, wir vermissen euch sehr? Wann kommt ihr zu uns? Wir wären bereit. Wir hoffen, es sei noch in unserer Zeit.
Auch ein Traum.
Ja.
Andi, du bist ja Linguist, für mich bist du irgendwie auch immer Literaturwissenschaftler. Und ich weiß, dass du auch fasziniert bist von der Literatur von Franz Hohler. Was ist dir jetzt noch durch den Kopf gegangen?
Ja, ehrlich gesagt gar nichts Linguistisches und auch nicht mal was Literaturwissenschaftliches. Ich habe einfach beim Hören jetzt, also ich bin so ein bisschen hängen geblieben an dieser Gegenwelt und diesem eben, dass das auch uns helfen kann, mit der Realität klarzukommen. Und ich glaube, viele Leute verirren oder verstecken sich ja dann auch in so Gegenwelten. Also so, dass man dann eben nur noch, keine Ahnung, Serien, sich in einer Serie verliert oder in einer Geschichte. Und sie kommen ja aber immer wieder zurück in die Realität, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das würde mich schon interessieren, wie sie das schaffen. Also, dass man eben nicht diese Gegenwelten als Flucht benutzt, sondern als Ressource, hat, glaube ich, Dorothea gesagt. Also wie, vielleicht so als Serviceleistung noch für unsere Hörerin, wie macht man das?
Ja, wie man es macht, das weiß ich nicht. Ich weiß einfach, wie ich es mache. Und ich mache es wirklich so, dass ich mich immer zu freuen versuche und dass ich die Augen offen halte für alles, was passiert. Und eben auch, dass immer das gern das Seltsame sehe im Normalen. Jedes Stück Normalität zieht neben sich eine kleine Spur von Unverständlichem. Manchmal, wenn ich mit einer Zehnernote einen Einkauf begleiche, wundere ich mich darüber, dass ich mit einem Stück Papier 2 Liter Milch und 200 Gramm Butter und eine Feta kaufen kann und dafür bekomme, für dieses Nichts, das ich gebe. Wir sind eigentlich umgeben von lauter Unerklärlichem. Und das kann ein Ärger sein. Also die ganze digitale Welt ist ja sehr schwer zu verstehen. Wo sind die Clouds zum Beispiel? Wo sind die?
Sie schauen sich hier so um.
Ja, das ist schon das Wort Cloud, nicht? Das heißt, das muss irgendwo in der Höhe sein, eine Wolke voll Wissen oder eine Datenwolke. Wir leben in einer bewölkten Welt. Wir sind von Datenwolken, wird uns der Blick auf den Himmel verstellt, würde ich sagen. Also, und so gesehen ist die Welt auch immer interessant und immer spannend. Man lebt in lauter Geschichten drin und kann versuchen, ein paar von diesen Geschichten zu erwischen und weiterzuerzählen.
Also dann eigentlich gar nicht eine Gegenwelt, sondern ein Teil, eine vielleicht versteckter Teil unserer Welt auch immer, der eben mitschwingt, wenn man aufmerksam genug hinguckt.
Ja, zwischen der Gegenwelt und der Welt, da gibt es eine grüne Grenze. Die ist nicht klar, das ist nicht klar abgegrenzt, sondern da ist ein dauerndes Hin und Her. Es gläuf, würden wir auf Schweizerdeutsch sagen. Ja.
Ich habe noch eine Frage und eine Bitte. Die Frage bezieht sich, ich hatte es am Anfang, glaube ich, gesagt, wir sind hier in der sogenannten Nonnengruft. Mhm. Ich habe bei Ihnen nie eine Nonne gefunden. Habe ich die nur noch nicht entdeckt oder muss die erst noch beschrieben werden?
In meinen Spaziergängen gibt es eine in der Innerschweiz. Dort begegne ich einer Nonne aus dem Kloster Niederrickenbach.
Das Kloster kenne ich, ja.
Ja. Und das ist die Nonne, die mir gerade in den Sinn kommt und mit der ich ein lustiges Gespräch hatte auch, ja. Auf das hin hat mir übrigens eine Leserin geschrieben, ob ich wisse, dass das Kloster Niederrickenbach eines der Klöster sei, die ein ewiges Gebet unterhalten. Also, es ist während 24 Stunden immer jemand von den Nonnen am Beten. Das hat mich sehr beeindruckt, eben dass der Glaube an dieses Gebet. Und dass ich damit rechnen kann, dass es irgendwo Menschen gibt, die schauen, dass während 24 Stunden der Kontakt mit der anderen Welt nicht abbricht. Und letztlich, ich glaube eben auch, dass das Gebet, wenn man nicht weiß, zu wem man beten soll, und man trotzdem betet, dass das Gebet nicht nur eine vertikale, sondern auch eine horizontale Richtung hat. Dass es die Leute erreichen kann, an die man denkt. Ich zünde auch oft eine Kerze an für Leute, denen es schlecht geht, ja. Und versuche, mit meinen Gedanken bei ihnen zu sein.
Ich erlebe das auch als sehr tröstlich, wenn Menschen mir erzählen in bestimmten Situationen, also zum Beispiel nach dem Tod meiner Eltern, dass sie für mich eine Kerze angezündet haben. Also das Wissen, das Bild dieser Kerze ist irgendwie etwas, was einen tröstet. Mhm. Um jetzt ganz zum Abschluss noch auf Neujahr zurückzukommen. Ja. Es gibt eine Geschichte, da wollte ich Sie fragen, ob Sie die uns noch vorlesen würden. Das ist eine kurze Geschichte, nämlich die Konferenz. Und sie ist erschreckend aktuell. Sie wissen, welche ich meine, ja. Oder? Ich habe sie da, aber Sie haben sie wahrscheinlich da.
Ja, ja.
Und sie beginnt schon mit dem Wort Gott.
Ja. Die Konferenz. Gott versammelte sich an einem großen Tisch und eröffnete die Sitzung. Meine Herren, sagte er, ich werde vom amerikanischen Präsidenten dringend um Beistand im Krieg gebeten. Zudem soll ich sein Land segnen. Hat jemand etwas dagegen? Er verschwand unter der Tischplatte und tauchte auf der linken Seite mit einem Palästinensertuch wieder auf. Tja, sagte er hüstelnd, ich werde vom irakischen Präsidenten dringend um Beistand gebeten. Zudem soll ich sein Land segnen und den Krieg heilig sprechen. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich das möglicherweise tun könnte. Er verschwand unter der Tischplatte und erschien auf der rechten Seite wieder mit einem Käppchen auf dem Kopf. »Moment«, sagte er, »ich werde vom israelischen Präsidenten dringend um Beistand gebeten. Zudem soll ich sein Land segnen. Also was nun?« In dem Moment kam der Erzengel Gabriel mit der Nachricht, der Fernsehapparat mit dem CNN-Sender sei jetzt installiert und Gott brach die Konferenz ab, setzte sich vor den Bildschirm und schaute zu, bis der Krieg zu Ende war.
Und damit sind wir eigentlich bei einem Traum, den wir hoffentlich alle träumen können, oder wir sollten ihn, finde ich, alle träumen, jetzt zu Neujahr. Und also ich bin Ihnen sehr dankbar, erstens für das Lesen und für das Gespräch, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, zu Andi und mir in diesen Keller hinabzusteigen. Und eben, heute ist Neujahr für diejenigen, die uns zuhören. Insofern vielleicht doch zum Abschluss noch Ihr Neujahrsgedicht. Und dann ist versprochen, ganz wirklich Schluss.
Ja gut. Neujahr. Wenn du das alte Jahr verlässt, nimm einen Traum mit. Schreib ihn dir auf und steck ihn ein. Und wenn du einen Ausweis brauchst zum Eintritt in das neue Jahr, dann zögere nicht und zeig ihn her.
Vielen Dank. Das war ein Podcast heute mit Franz Hohler, ein Podcast der Universität Zürich. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns im neuen Jahr abonniert, wenn ihr nicht schon dabei seid. Ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen, erleuchtung_garantiert. Wir werden heute in den Shownotes verschiedene Dinge von Franz Hohler verlinken, unter anderem den Text des Gegenvorschlages, aber auch das Gedicht vom Weltuntergang. Und Redaktion und Technik und die allerletzten, fast vorletzten Fragen kamen heute wie immer von Andi Gredig und von der Podcast-Schmiede.